seid richtig, denn Damaskus ist die richtige Antwort. Richtig, kleine Zeitverzögerung, aber das kriegen wir hin. Genau, dadurch wurde Paulus zu einem ihr dürft wieder aufstehen, richtig, genau. Danke. Paulus wurde dadurch zu einem radikalen Nachfolger von Jesus. Hat eine Missionsreise unternommen, da seht ihr die erste in grün, die war ein bisschen kleiner, die ging hier rum. Und dann wollte er gleich wieder aufbrechen zu einer zweiten Missionsreise. Und da ist meine Frage, mit welcher Person wollte Paulus diese zweite Missionsreise beginnen? War das Barnabas? A, bleibt bitte stehen. Wenn ihr denkt, das war Timotheus, dann setzt euch bitte hin. Ah, da merke ich schon, es ist mehr Unsicherheit als bei der zweiten. Das war Barnabas. Richtig, sehr gut. Okay, dann dürft ihr alle wieder aufstehen. Allerdings sind sie dann nicht alleine losgezogen, denn die Gemeinde in Jerusalem hat es für gut erachtet, dass sie führende Männer aus der Gemeinde auswählen und die sollen dann Paulus und Barnabas begleiten. So, dann sind die losgezogen in Anquila, glaube ich, hieß die Stadt. Antalya, glaube ich, war es. Und Antiochia. In Antiochia kommt es dann zum Konflikt zwischen Paulus und Barnabas und den lösen sie, indem sie sich trennen. Also reist jetzt Paulus mit, Frage übersprungen. Nochmal zurück. Also die Gemeinde in Jerusalem wählt zwei führende Männer aus, die Paulus und Barnabas auf der zweiten Missionsreise begleiten wollen. Wer war das? Bleibt bitte stehen, wenn ihr denkt, das war Aquila und Priscilla. Setzt euch hin, wenn ihr denkt, das war Judas und Silas. Ich glaube, ich habe es gerade schon den Namen in den Mund genommen. Genau, Judas und Silas waren die zwei Begleiter. So, und jetzt kommt es zum Konflikt zwischen Paulus und Barnabas. Die trennen sich, Paulus und Silas reisen jetzt weiter und lernen auf der Reise, das darf ich mir nicht versprechen, in Lystra lernen sie Timotheus kennen. Und in der Apostelgeschichte ist die Herkunft von Timotheus seinen Eltern genannt. Jetzt ist meine Frage an euch, war jetzt nochmal die Mutter die Griechin und der Vater der Jude oder war die Mutter die Jüdin und der Vater war Grieche? Stehen bleiben, wenn ihr denkt A ist richtig, hinsetzen, wenn ihr denkt B ist richtig. Okay, nochmal Unsicherheit. Ja, die Mutter war die Griechin, Mutter war jüdisch, Vater war griechisch. So, dann noch, glaube ich, eine Frage habe ich noch. Bitte nochmal aufstehen. Timotheus hat nach der allgemeinen Religionsbildung, die alle Kinder sozusagen bekommen haben, hat er diese Ausbildung noch fortgesetzt, indem er Schüler von einem Rabbi, eines Gesetzeslehrers wurde. Und hat da auch einen guten Ruf erlangt. Deswegen hat Paulus ihn mitnehmen wollen auf seine Missionsreise. Nun sind sie zu dritt. Setzen ihre Reise fort und gelangen nach Thessalonich. Wir nähern uns unserem Brief. Danke. Aber die Frage kommt gleich. Genau. Wie gewohnt, Paulus geht als erstes in die Synagoge und erklärt und lehrt das Evangelium. Einige der Juden kommen zum Glauben. Andere Juden dagegen werden sehr, sehr eifersüchtig, weil eben Paulus sozusagen Leute abwirbt. Die Menschenmenge zieht zu dem Haus des Mannes, der den dreien Unterkunft gewährt hat. Wer war das doch gleich nochmal? War das Jason oder Clemens, bei dem die drei Unterkunft gefunden haben? Ich denke, das ist jetzt die schwierigste Frage. Ich höre fragende Ausdrücke und so. Okay, also Bauchgefühl, stehen bleiben, wenn das Jason war oder hinsetzen, wenn ihr denkt, das war Clemens. 1, 2, 3. Okay, Mehrheit entscheidet sich, glaube ich, für Jamons. Und da muss ich korrigieren, da habe ich das Falsche markiert, das war Jason. Okay. Weil jetzt aber Paulus, Silas und Timotheus gerade nicht, falls ich das nicht gesagt habe, also diese aufgewiegelte Menschenmenge, die ist jetzt zu dem Haus von dem Jason gezogen, um Paulus, Silas und Timotheus sozusagen gefangen zu nehmen und vorher die Obersten zu schleppen. Die waren aber gerade nicht da und deswegen haben sie eben Jason und einige Brüder, also einige Glaubensgeschwister mitgenommen und vor die Obersten der Stadt geschleppt. Dort sind die dann freigekommen, weil sie eine Geldgebühr gezahlt haben. Aber nach diesem Vorfall ziehen diese drei weiter in die nächste Stadt und das ist Beröa. Von den Juden dort heißt es, dass sie edler waren als die in Thessalonich. Jedoch als die Juden in Thessalonich jetzt erfahren, dass Paulus, Silas und Timotheus in Beröa sind und dort auch Juden zum Glauben kommen, sind die wieder so verärgert und ziehen weiter nach Beröa und wiegeln auch dort wieder die Menschenmenge auf. So entscheiden sie sich, dass Paulus erstmal begleitet von Gläubigen dort nach Athen reist und Silas und Timotheus erstmal dort vor Ort bleiben. Okay, Frage zwischendurch, gab es jemanden von euch, der alle Fragen richtig hatte? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sehr gut, okay, 7. Jetzt hätte ich euch eigentlich gerne eine Süßigkeit als Belohnung geben wollen, aber die habe ich leider zu Hause vergessen. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, also fassen wir die Vorgeschichte zusammen. Wir wissen über die Gläubigen in Thessalonich, an die Paulus, Silas und Timotheus geschrieben haben, dass zumindest einige von ihnen und Großteil Juden waren, bevor sie sich bekehrt haben. Es war eine griechische Hafenstadt und diese Juden dort waren wohl nicht allzu vornehm, wenn es heißt, die in Beröa waren edler als die in Thessalonich. Die Juden dort haben nicht zurückgeschreckt, dort den Gläubigen Schwierigkeiten zu machen, diesen Jason vor die Obersten zu schleppen, dass der nur gegen Kaution freikommt. Genau, über die historischen Umstände sei zu erwähnen, dass der Polytheismus, der Glaube an mehrere Gottheiten, in der Gesellschaft damals etabliert war. Es gab also Beispiele für die 12 Hauptgottheiten, wären Zeus und Poseidon, die hat man hier und da vielleicht schon mal gehört, den Namen. Und die Leute haben dort viele Steine Tempel gebaut. In jedem der Tempel gab es dann Priester, die zur Elite des jeweiligen Ortes gehört haben. Und was ich auch noch interessant fand, dass Götzenverehrung Teil des öffentlichen Lebens war. Und das lesen wir auch gleich noch in den ersten 10 Versen, wo Paulus das aufgreift, das mit der Götzenverehrung. Okay. Mit diesem Vorwissen über die Hintergründe des Briefes gewappnet, wollen wir uns nun an den Bibeltext der heutigen Predigt wenden. Okay, müsste gleich erscheinen, wunderbar. Okay. Paulus und Silas und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an eure Werke des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zum Vorbild geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Als Andreas mich gefragt hat, ob ich jetzt heute diese Predigt übernehmen möchte, würde, da war das Jahr noch gar nicht so alt, es war vielleicht Februar. Und ich habe mich entschieden, dass ich frühzeitig mit der Vorbereitung beginne, dass ich am Ende nicht so in Stress komme und dass ich einfach das, was Gott mir durch diesen Bibeltext sagt und wie ich dann Veränderungen in meinem Leben wahrnehmen kann, dass ich das an euch weitergeben kann. Dass es sozusagen nicht nur reines Bibelstudium ist, sondern auch Erfahrung dahinter steckt. Und so habe ich zwei Punkte heute mitgebracht, auf die ich eingehen will und indem ich euch das weitergebe, was Gott mir gezeigt hat und wie er in meinem Leben dadurch gewirkt hat. Der erste Punkt hat die Überschrift Liebendes Gebet als erster Schritt zu liebendem Handeln. Beim Lesen ist mir aufgefallen, dass welche Einstellung Paulus, Silas und Timotheus an die Gläubigen in Thessalonich hatte. Bei den Satzteilen der Verse, die ich gleich wiederholen werde, habe ich mir auch alternative Wortbedeutungen habe ich die nachgeschaut, weil mir hilft es immer, ein weiteres Verständnis zu bekommen. Genau, hier nochmal der Vers 2. Da heißt es unter anderem, danken Gott für euch alle. Das Danken, das ist ja eine aktive Handlung, kann aber auch eine Einstellung bedeuten. Dankbar sein. Also die Paulus, Silas und Timotheus sind dankbar für die Gläubigen. Und weiter heißt es, erwähnen in unseren Gebeten. Das Wort erwähnen kann auch heißen, sich an sie erinnern. Also die drei erinnern sich an die Gläubigen in Thessalonich oder rufen sie sich ins Gedächtnis. Sie freuen sich also an der Umkehr derer zu Gott und an der Frucht und an dem, was daraus entstanden ist. Das ist Teil ihres Gesprächsstoffs mit Gott. Sie beten darüber, sie danken ihm. Und da will ich gleich eine Brücke schlagen zu uns heute. Bist du voller Dankbarkeit für die Errettung deiner Glaubensgeschwister? Da will ich jetzt euch eine Geschichte erzählen, dieser Text mit mir gemacht hat, wie ich das erlebt habe. Während ich schon mit der Vorbereitung begonnen habe, ist mir aufgefallen, dass ich mich in den wöchentlichen Hauskreistreffen, die ich in Augsburg besuche, immer mehr zurückgezogen habe, innerlich. Ich war immer noch dabei, aber ich habe nicht mehr so viel kommuniziert. Und da ist mir schnell klar geworden, warum das so war. Das war ein anderer aus dieser Gruppe. Obwohl wir uns in gewissen Aspekten sehr ähnlich sind, würde ich sagen, dass unsere Art zu interagieren und miteinander umzugehen ja fast inkompatibel ist. Und es ergänzt sich nicht wirklich. Als Folge, ich ziehe mich immer mehr in mich hinein zurück und rede eben weniger mit den anderen. Und ich habe auch festgestellt, dass wenn er in der Nähe ist, ich so ein gewisses Unbehagen verspüre. Nachdem ich den Text gelesen habe und gesehen habe, welche Dankbarkeit Paulus, Silas und Timotheus über die Gläubigen haben, wollte ich mir das zum Vorbild nehmen. Ich habe verstanden, dass ich, egal wie sympathisch ich jemanden anderes finde, egal wie gut wir zusammenpassen und klarkommen miteinander, allein der Grund, dass Gott diese andere Person errettet hat, dass er den Schritt auf die Person zugemacht hat, das ist Grund allein für mich, dass ich danken kann und mich freuen kann an der anderen Person und an dem, was Gott getan hat. Das allein ist Grund zur Freude, Dankbarkeit und Annahme. Genau, Annahme. Gottes Liebe ist bedingungslos. Das wissen wir. Aber lasst uns das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Bedingungslos. Gott hat die Stärke, sich auf mich und dich einzulassen, selbst in den Stunden, wo es in unserem Herzen nicht hell ist, sondern dunkel, wo wir uns nicht so verhalten wie er. Gott hat die Stärke, sich uns zu nähern, das auszuhalten. Er fragt nicht ab, wie unsere Einstellung gerade aussieht. Und das habe ich bei mir festgestellt. Dieses Unbehagen, was ich wahrgenommen habe, wenn der andere in meiner Nähe ist, genau das hält mich davon ab, mich auf ihn einzulassen. Meine menschliche Natur das, was Paulus mit Fleisch bezeichnet, dass diese Mechanismen in mir, die nicht gut sind, die mir auch klar sind, dass sie nicht gut sind, die treiben mich in die Richtung, dass ich mich abwende von dieser anderen Person. Und da habe ich mich darin geübt, ich habe es praktiziert, dass ich genau in diesen Momenten mich dem bewusst mache, was Gott für die andere Person gemacht hat und mich ganz bewusst auf die Person einlasse. Obwohl ich in mir drin spüre, eigentlich will ich mich wegwenden und in dem Moment drehe ich mich ganz bewusst hin. Und da war dann der Funke von Liebe, den ich gespürt habe. Und je mehr ich das geübt habe, habe ich gemerkt, aus diesen Funken wird ein kleines Feuerlein und wird immer größer. So ähnlich wie das Feuer, was die Josephine gerade vorgeführt hat. Und damit will ich jetzt zu dem Ausgangspunkt zurückkommen. Ich dürfte erleben, dass mein Dank für die Errettung einer anderen Person und seine wertvollen Eigenschaften die beste Grundlage ist für Liebe. Und das lesen wir auch in Galater 5, Vers 22, wo die Frucht des Heiligen Geistes aufgezählt ist. Dazu gehören Freude, Freundlichkeit, das positive Annehmen, Zugehen auf eine andere Person, Güte und Langmut dazu. Der Heilige Geist, Gottes Kraft, lebt schon in mir. Ich muss mich nur überwinden, muss nur meiner menschlichen Natur sterben, um mich von dieser Kraft und aus dieser Kraft zu schöpfen. Insofern muss ich mich eigentlich gar nicht anstrengen, sondern der springende Punkt ist, dass ich einfach nicht das tue, was in mir sich gerade regt und was aber nicht von Gott kommt. Insofern gilt es einfach, die Segel zu hissen, wenn ihr das mit dem Segelboot vergleicht, die Segel zu hissen, wenn Gott sozusagen den Wind schickt, um in seiner Kraft vorwärts zu gehen. Das war der Punkt 1. Den zweiten Punkt, dem habe ich die Überschrift gegeben, sei entschieden. Und da lese ich den Vers 6 nochmal vor und auch da habe ich mir die andere Wortbedeutungen aufgeschrieben. Da heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Herr, heißt es da, das heißt derjenige, zu dem die Gläubigen gehören und der Autorität hat, uns gegenüber Entscheidungen zu treffen. Dann viel Bedrängnis. Bedrängnis kann auch heißen Druck, etwas zusammendrücken oder unterdrücken. Aber auch große Sorgen und Schmerzen. Und dazu das Wort viel. Und das kann heißen auch viel Le, also die Anzahl, ist mehr oder viel groß in der Menge. Das haben die Gläubigen dort erlebt. Und dann kommt noch das Wort Freude vor. Das kann heißen Freude, aber auch Glück, so Euphorie und Zufriedenheit. Und angenommen habt. Etwas mit den Händen ergreifen oder auf sich nehmen, annehmen, wie eine Unterkunft, in der man aufgenommen wird, Gastfreundschaft annehmen. Oder Lehre annehmen, etwas bekommen, lernen. Okay. Ich lese den Vers nochmal. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude, Glück, Hoffnung des Heiligen Geistes aufgenommen habt, angenommen habt. Wie anfangs erwähnt, waren die Juden aus Thessalonik schnell eifersüchtig geworden. Paulus und Silas und Timotheus haben durch das Predigen des Evangeliums das bewirkt, dass einige der Juden sich zum lebendigen Gott bekannt haben. Wir können uns vorstellen, dass die Aufruhr, die dann die Juden gestiftet haben, die eifersüchtig geworden sind, dass das eben zu diesem viel Bedrängnis gehört, dass das Druck ausgeübt hat. Wobei wir nicht wissen, wie sich das auf das Alltagsleben ausgelegt hat. Das ist nicht erwähnt. Auch wenn ihr in Burghausen keine vergleichbare Bedrängnis erlebt, beziehungsweise ich in Augsburg, würde ich sagen, dass man die Haltung der Gesellschaft gegenüber dem Glauben als passiven Druck erleben kann. Damit will ich der Gesellschaft nicht unterstellen, dass sie will, dass wir uns vom Glauben abkehren oder das fordert. Nein, ich meine die Scheu, die wir verspüren und empfinden, wenn wir wenn es darauf ankommt, unseren Glauben gegenüber Menschen aus unserem sozialen Umfeld zu bekennen. Wenn wir wissen oder meinen, dass sie dann nicht gleich Juhu schreien und sagen, ja, ich auch, ich komme nächsten Sonntag mit in den Gottesdienst. Sind wir Gott treu in dem Sinne, dass wir unseren Glauben und unsere Beziehung zu ihm authentisch leben? Dass wir unseren Glauben nicht schnell hinterm Rücken verstecken, wenn irgendjemand gerade her sieht. Ich will nicht sagen, jedem Menschen, den er in der Fußgängerzone in Backhausen trifft, erzählt ihm, was er in der Früh in der Bibel gelesen hat. Nee, ich meine wirklich Situationen, die euch nahezu, wo ihr direkt angesprochen werdet auf den Glauben, oder Situationen, die euch einladen, von dem zu erzählen, wie ihr Gott erlebt hat. Und auch hier habe ich in den letzten Monaten Erfahrungen sammeln können, von denen ich euch jetzt berichten möchte. Seit letzten September gehe ich in Augsburg regelmäßig in der Kletterhalle zum Klettern. Und das natürlich nicht alleine, sondern ich konnte mich da einem Klettertreff vom DRV anschließen. Und weil ich auch den Wunsch habe, mal draußen in den Bergen am Fels klettern zu gehen, mache ich da gerade ein paar Kurse, wo ich die nötigen Skills da an die Hand bekomme. Und um es knapp zu halten, die Art und Weise, wie ich in dem schon eigentlich ausgebuchten Kurs dann doch noch einen Platz bekommen habe und zu genau dem Zeitpunkt, wo ich Gott darum gebeten habe, noch einen Platz zu bekommen, dass ich planen kann, da habe ich Gott erlebt. Und ich hatte mehrere Möglichkeiten, zwei oder drei Möglichkeiten waren es, wo ich anderen Leuten aus diesem Klettertreff davon hätte erzählen können. Aber ich habe einfach nur gesagt, ja, ich habe da noch einen Platz bekommen. Meine Gedanken, die ich da hatte, waren von der Art, ich will denen ja jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen oder oh, die Situation ist gerade nicht so gut, ich mache das später am Abend noch. Aber später habe ich dann festgestellt, es kam keine bessere Situation mehr. Das war die ideale Situation. Das Traurige war, das hat sich dann eben ein- oder zweimal noch wiederholt. Und das habe ich dann sehr bereut. Mir wurde klar, ich bin nicht entschieden. Ich zögere. Auf mich ist kein Verlass. Das ist so wie mit dem kalten Wasser. Ich denke, oh, eigentlich will ich schon im See gewesen sein. Und dann tauche ich so die Zehen von einem Fuß ins Wasser, um es gleich wieder zurückzuziehen. Und denke, oh, zu kalt. Bei den Malen, wo ich dann wirklich in den See gesprungen bin und kopfüber gleich untergetaucht bin, da war ich vorher total entschieden, da reinzuspringen, egal wie kalt es ist. Und so habe ich das dann versucht, auf diese Situation zu übertragen. Ich habe versucht, in meinem Alltag fern von den Emotionen von solchen Situationen mir das wieder ins Bewusstsein zu rufen, ich habe mich für Jesus entschieden, ich gehöre zu ihm. Und das ist keine Frage, ob ich das auch bei passenden Situationen, Gelegenheiten weitergebe. Und ich kann mich erinnern, dass ich, als ich in der Arbeit war, auf dem Gang zur Toilette, auf einem leeren Flur, mir das vorgesagt habe, so leise zu mir selber. Ich will nicht zögern, meinen Glauben zu bekennen und anderen davon zu erzählen, wie ich Gott erlebe in meinem Leben, wenn die Situation mich dazu einlädt. Und ich kann mich auch nur erinnern an das eine Mal, an diesen einen Abend, wo ich gerade in der Kletterhalle angekommen war und im zweiten Stock gegangen bin, aus einem bestimmten Raum da ein Seil zu holen. Und auf dem Flur habe ich das nochmal zu mir gesagt. Ich will nicht zögern, anderen von Gott zu erzählen, wenn ich die Situation dazu habe. Und dann gehe ich in den Raum rein, das sind so Schränke, hole das Seil raus und auf der Bank, das ist ein Jugendraum vom DRV, sitzen zwei so jugendliche Mädels mit ihrem Jugendleiter und ich kriege so, während ich das Seil raushole, mit, die spielen gerade ein Spiel und haben da so Karten, wo die Fragen vorlesen. Und ich bin noch nicht ganz zur Tür wieder raus, als das eine Mädel dann vorliest, ist im Raum jemand, der gläubig ist? Ja, ich. Und gehe raus und dann höre ich noch beim Tür zu machen, ja, jetzt ist der aber nicht mehr im Raum. Und noch am selben Abend hatte ich mich mit zwei zum Klettern verabredet. Ich habe die eine Person da gesichert und gebe das Seil da so hoch. Und die andere Person, die steht neben mir und wartet. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, was wir denn so unter der Woche noch außer Klettern machen. Und da konnte ich dann erzählen, dass ich wöchentlich mich mit anderen jungen Erwachsenen aus der Gemeinde treffe, zum Abendessen zusammen, wir haben Gemeinschaft, wir tauschen uns über den Glauben aus. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Freude da in mir hochgekommen ist, das bekennen zu dürfen, davon erzählen zu können. Und da musste ich an ein Gleichnis denken, und zwar das von den Talenten, wo der Hausherr drei Knechten unterschiedliche Anzahl von Talenten, also Geld einfach anvertraut, und als er dann wieder zurückkommt, sagt er zu den beiden, die damit gut umgegangen sind, sagt er unter anderem dann am Ende, geht hinein in die Freude des Herrn. Und das durfte ich da, glaube ich, erleben. Diese Freude, die ich dann nach dem Bekenntnis einfach haben darf, wo ich einfach ja, das tun durfte, was Gott für mich vorbereitet hatte. Ich habe auch mal einen Podcast angehört von einem John Maxwell und in dem ist ein Satz vorgekommen, den man, glaube ich, auf solche Situationen richtig gut übertragen kann. Und der Satz lautet, auf solche Situationen kannst du dich nicht vorbereiten. Die beste Vorbereitung ist, rechne damit. Auf solche Situationen kannst du dich nicht vorbereiten. Die beste Vorbereitung ist, rechne damit. Ich möchte euch unglaublich stark ermutigen, euch fern von den Emotionen, von solchen Situationen, euch das nochmal in den Kopf zu rufen, dass ihr euch für Jesus entschieden habt, dass ihr zu ihm gehört. Seid entschieden. Seid nicht zögerlich. Seid bereit, mit eurem ganzen Körper ins kalte Wasser zu springen. Egal, wie kalt sich das im ersten Moment anfühlen wird. Gott wird euch ganz bewusst in solche Situationen bringen und hineinstellen. Also alles andere wäre unlogisch. Also rechnet damit, dass Gott euch in solche Situationen stellen wird. Warum? Klar, Gott ist eigentlich unsichtbar. Und nicht nur eigentlich, er ist unsichtbar für uns. Aber in euch können andere Menschen, Leute, die Gott nicht kennen, diesen unsichtbaren Gott erleben. Die Art und Weise, wie ihr mit ihnen umgeht. Wenn ihr geduldig seid, wenn die euch nerven und es denen eigentlich klar ist. Vielleicht nicht in dem Moment, aber später. Gott will sich den Menschen durch euch vorstellen. Und ihr dürft euch auf solche Situationen, wo ihr das einfach erzählen könnt von Gott, da dürft ihr euch darüber freuen. Und ihr braucht euch da keinen Druck machen. Es geht nicht darum, dass nach dem Gespräch, was vielleicht 3 Minuten dauert, irgendwo, dass der andere dann gleich sagt, okay, ich glaube jetzt auch an Jesus. Nee, erzählt denen einfach, wie ihr Gott erlebt. Es geht nicht, ihr braucht da keinen Druck auf die ausüben, sondern das ist Gottes Sache. Er wirkt dann in dem Menschen. Es geht nur darum, dass ihr euren Mund aufmacht oder einfach gewisse Taten tut, sodass ihr einfach von dem erzählt, wie ihr Gott erlebt in eurem Leben. Haltet diesen Schatz, den Gott euch geschenkt hat, nicht aus Menschenfurcht hinterm Rücken versteckt, sondern wenn Gelegenheiten kommen, die das dazu einladen, dann macht den Mund auf und sagt es einfach. Oder handelt in gewissen Formen. Okay, In der heutigen Predigt haben wir uns den ersten Teil von dem ersten Brief angeschaut, den Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben haben. Die drei haben diese Gläubigen dort auf der zweiten Missionsreise von Paulus kennengelernt. Und ich habe zwei Punkte euch vorgestellt, die ich aus dem Text entnommen habe. Und der erste Punkt war, liebendes Gebet ist der erste Schritt zu liebenden Handlungen. Und der zweite Punkt war, sei entschieden. Rechne damit, dass Gott dich in Situationen führt, wo du erzählen kannst, wie du ihn erlebst. Sei entschieden, ins kalte Wasser zu springen, egal wie es sich im ersten Moment anfühlen wird. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden von uns angesprochen hast und dass du uns begegnet bist, da wo wir im Leben standen, sodass wir zum Glauben kommen durften und dich jetzt kennenlernen. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass du auch jeden von uns jetzt hier im Raum und die, die jetzt nicht da sind, dass du uns erziehst in deine Gnade und erziehst zu Menschen, die keine Angst haben, ins kalte Wasser zu springen, die sich darauf freuen, weil sie wissen, du wirst tragen. Herr, segne du diese Gemeinde und wirke du viel und reichlich. Danke dafür. Amen.